Podcast Bad Cat Cousin. Hä? So, liebe Podcast-Fans, Podcast Hä? Bad Cat Cousin. Vis-à-vis von mir hockt der Mattu Bögli. Er ist Bestatter und wir reden heute zusammen ein bisschen über den Tod und das Handwerk, das damit verbunden ist. Willkommen, Mattu.
Hallo Cousi, merci für die Einladung.
Ja, schön bist du gekommen und bist bereit, über so ein Thema auch zu reden. Ich habe das erzählt, es war nicht ganz einfach, jemanden zu finden, der von seinem Beruf erzählt. Vielleicht kannst du schnell etwas zu deiner Person sagen.
Ich bin Mattu Bögli, arbeite seit 13 Jahren im Bestattungswesen. Und besser oder Bestattungsunternehmen in Brück, also bei Geiser von Nest Bestattungen hier im Seeland. Bin in diesen Beruf reingerutscht, durch das in der Herr Geiser oder den Samuel lernen kennen. Und mir klingt ein bisschen banal, aber hat auch fasziniert, was er macht oder was er ausübt. Und bin in das eigentlich reingerutscht, in die ehrenvolle Aufgabe, die man als Bestatter darf haben.
Ja, es ist ja schon ein bisschen so. Ich glaube, das Gespräch hat auch schon jedes Mal geführt, wenn du nicht weißt, was du machen im Job oder irgendwie einen neuen Job suchen oder so. Dann kommt irgendwann der Spruch, entweder gehe ich strippen oder ihr Bestatter oder ich gehe Leichen waschen, sagt man eben so banal, oder? Und du verdienst dich dumm und dämlich, heisst es auch. Aber eigentlich weiss es keiner so genau, von was man redet, sind so blöde Sprüche. Aber du bist im Gewunder nachher und hast dich einfach damit befasst. Du kannst mal erzählen, wie das war, was du zuerst mal die Idee gefasst hast und gesagt hast, mal, das probiere ich aus.
Ja, also die Idee zuerst mal gefasst hast, natürlich, wo der Sammy auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ich wollte dich anstellen. Und die erste Reaktion war, spinnst du eigentlich oder es ist etwas nicht ganz gut bei dir? Aber am nächsten Tag, als ich auf meinem Arbeitsweg bin, ich habe dann zumal bei BLS gearbeitet, ist mir das auch nicht mehr aus dem Kopf raus und hat wirklich mehr als ein halbes Jahr gegangen, wo wir jeden Abend fast zusammen austauscht haben. Es hat dann auch angefangen, dass ich bei Sam helfen kann. Es war ein bisschen so der Fall, dass Sam hat das Geschäft vom Vater übernommen. Der Vater hatte aber im 04 einen Hirnschlag gehabt und konnte von einem Tag auf den anderen auch nicht arbeiten. Und der Sam hat eigentlich das Bestattungsunternehmen nebenbei übernommen. Der war Zimmermann, hat gearbeitet in einer Schreinerei, also Zimmerei in Radaufingen. Und hat das Geschäft von einem Tag auf den anderen vom Vater übernommen und hat sozusagen 200% gearbeitet oder einfach haben wir das nebenbei das Bestatten gemacht. Und dann sind wir Freunde, also ich zähle mich jetzt zu den Freunden, ihm jemanden helfen, die Verstorbenen, wir nennen das Einsargen, zur Überführung, ihm eben helfen. Und so bin ich auch reingerutscht und er auch gemerkt, dass ich mit dem umgehen kann. Oder Zusammenarbeit, wie wir mir das so nennen, gut funktioniert hat. Und ja, mit dem Gespräch und so habe ich mich dann entschieden, dort einzusteigen und bei ihm anzufangen. Am Anfang zuerst zu 50%. Und er hat auch der BLS so den Riegel geschoben und gesagt, ich soll mich jetzt entscheiden, welchen Weg ich gehen soll. Und mich entschieden, dann wirklich als 100% als Bestatter zu arbeiten.
100% sich mit dem Tod befassen?
Ja, genau, 100% mit dem Tod befassen. Es ist so, der Alltag eines Bestatters ist natürlich schon nicht nur 24 Stunden tot. Beinhaltet auch administrative Aufgaben.
Vielleicht können wir da gerade einhängen. Wie sieht so ein Tag aus, ein durchschnittlicher Tag, wenn es das überhaupt gibt, einen durchschnittlichen Tag? Du stehst morgen auf, es ist morgen und dann gehst du bügeln, so wie das wir alle zusammen auch machen. Oder wie sieht das aus?
Ja, das sieht etwa so aus. Also, wir aufstehen, Zähne putzen. Nein, zum Morgenessen und dann gehst du an den Arbeitsplatz. Was einfach ein bisschen der Unterschied ist gegenüber jemandem anders, du kannst ja nicht gross planen, deinen Tag.
Mhm.
Weil der Tod, der trifft irgendeinen ein und das Telefon läutet irgendeinen. Das kann auch in der Nacht sein. Darum haben wir auch die Bikendienste, die wir untereinander teilen in unserem Geschäft. Und, aber der Tag fängt ganz normal an, wie bei jedem anderen auch. Und wenn du nichts geplant hast, dann hast du deine Beerdigungen, die du begleiten musst, oder die Trauerfamilie, wir nennen das eine Trauerfamilie, oder eben den Trauerfall, den wir begleiten. Und dann hast du eigentlich normal auch arbeiten. Wir machen auch eine Mittagspause, wenn das möglich ist. Und hey, am Abend einmal Feierabend.
Mhm.
Ausser der natürlich Bicke hat, ist halt auf dem Bicke und wartet auf den nächsten Anruf. Das ist ein bisschen der Ablauf vom Tag. Aber wir haben ja auch administrative Sachen, wo wir am Schluss ist ja auch das Abrechnen, was auch dazukommt. Also wir tun bei uns im Unternehmen, wir tun die Familie von Anfang an bis zum Schluss betreuen.
Mhm.
Also wenn wir gerade weiterfahren, ja, vielleicht der Fall vom einem Todesfall, also das Telefon läutet bei uns, da läutet die Trauerfamilie an, unser Vater, unsere Mutter ist gestorben, du machst etwas ab mit ihnen und du gehst in der Regel zu der Familie heim.
Mhm.
Und dann tut man die Organisation machen, also das erste Gespräch mit der Familie, wo es eigentlich das Wichtigste, was darum geht, dass wir vor einer Erdbestattung oder vor einer Kremation reden. Und so tut sich dann auch das Gespräch entwickeln, wie wir jetzt hier jetzt unseren Podcast genau. haben. Ist ja. das vielleicht doch ein bisschen vergleichbar? Und die Wünsche, die vielleicht der Verstorbene oder die Verstorbene gehabt hat, in die Wege leiten. Sprich, eine Abdankung vielleicht in der Kirche oder auf einem privaten Gelände oder einem privaten Ort. Die Beisetzung, die auf dem Friedhof stattfindet. Oder die allenfalls, eben, wenn es eine Kremation gibt, wo ja in der Schweiz geduldet ist, dass man ja die sterblichen Überreste oder die Asche von einem Verstorbenen kann mit heimnehmen und in die Natur auch zurückbringen kann. Echt die ganzen Sachen, die man durch die Wege legt, da gibt es eine Todesanzeige in der Zeitung, wenn wir Kärtchen verschicken, der Familie oder Freunde, Bekannte. Mhm. Wird der Pfarrer organisiert, es werden Blumen besprochen, für Blumen für die Abdankung. Und so ein Gespräch geht in der Regel meistens so eine Stunde, eineinhalb, je nachdem, was in die Wege geleitet werden muss. Werden. Und dann tun wir uns eigentlich zurückziehen und dann fängt eigentlich die Organisation an.
Ja.
Ich tue auch gerne sagen, ich bin nicht ein Bestatter, ich bin auch ein Eventmanager. Das ist ja ein Anlass eigentlich auch, das Abschied
nehmen. Ja, das ist ein Event, ein Ritual.
Ein Ritual, oder? Genau. Ja. Und das Ritual, das du ansprichst, ist natürlich auch der religiöse Hintergrund. Hat natürlich auch, ich sage jetzt, bei uns ist reformiert oder katholisch.
Mhm.
Klar haben wir auch andere Religionen, wie Muslime oder wie auch immer. Mhm. Und dort sind wir natürlich einfach offen. Uns spielt die Religion eigentlich keine Rolle vom Verstorbenen. Einfach die Rituals, die stattfinden in den verschiedenen Religionen, werden auch durch die Leute oder die Personen, ich sage jetzt Pfarrpersonen oder halt soll ich sagen, ein Trauerredner oder was auch immer, wo halt dann eher so in die Wege geleitet werden. Mhm. Und dann kommt die Organisation, Kirche reservieren, Pfarrer reservieren, Trauerredner reservieren und dann tut man einen Termin vereinbaren und dann kommt eigentlich der Verstorbene erst wieder zum Zug.
Mhm. Also zuerst Büro und er kommt erst der Verstorbene zum Zug. Früher war es ja so, dass vielfach daheim gestorben worden ist oder man die Leute noch heimgenommen hat, für das man sterben konnte. Ist das heute noch so? Oder wie viele sind denn noch daheim, die daheim sterben?
Also das daheim sterben, das ist immer noch da. Wobei, eben wie du selber sagst, wir haben natürlich Altersheim oder in den Spitälern natürlich, die versterben. Dass wir jemanden daheim aufbauen oder jemanden daheim bleibt, ist eher seltener. Wenn jemand daheim bleibt, ist das etwa ein Tag, zwei Maximum.
Mhm.
Wo jemand daheim bleibt, aber das ist schon eher auch noch ein bisschen seltener Fall. dass wir jemanden, der zu auswärts verstorben ist, dann wirklich heimbringen und daheim in diesen vier Wänden aufbauen, habe ich jetzt persönlich noch nie erlebt. Aber nein, da, daheim sterben ist immer noch, das ist echt die Frage, ja, daheim sterben, das ist immer noch da. Das ist immer noch da. Vielleicht auch noch, das, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem Gespräch und so, das ist natürlich der Fall, wenn der Todesfall natürlich ist oder daheim oder in einem Spital, im Altersheim, jemand verstorben ist, gibt natürlich auch die Situation in einem Unfall, Suizid, wo man sicher auch ansprechen muss, einfach nicht natürlicher Todesfall ist, wo es halt anders läuft, wo nicht die Familie uns aufbietet, wo wir natürlich vor der Polizei aufgeboten werden, wo wir an die Stelle, Unfallstelle oder Todesstelle herkommen und erst später nähren, durch Familien involviert wird, wie es weitergeht, nähren, das Gespräch. Also, es gibt die zwei Arten, oder? Also die Polizei, die uns aufbietet, oder auch die Familie. Ja.
Okay, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, hey, jetzt liegt jemand von mir nahe, liegt am Sterben, man weiss, die Zeit ist wahrscheinlich nah, und dann ist der Moment da, wo die Person nicht mehr schnauft und man weiss, jetzt ist die gegangen. Was geht denn von dort an? Sagen dir, die Person ist jetzt gestorben? Oder wer sagt, jetzt ist es nachher für den Bestatter?
Ja, nein, also jetzt ist es nachher für den Bestatter, ist natürlich der Arzt, der den Tod muss feststellen muss und auch das muss unterschrieben sein. Es gibt klare Formulare, Dokumente, die unterschrieben müssen werden vom Arzt, wo der Todestag und Todeszeit und der Todesort dort muss dokumentieren drauf, mit einem Stempel und einer Unterschrift. Also bevor das Papier besteht, kann nichts passieren.
Ja.
Also dass der Bestatter irgendwie, sagen wir jetzt so, Leichen kann entsorgen, ist unmöglich. Also das ärztliche, die ärztliche Todesmeldung. Ja, genau, die ärztliche Todesmeldung. Die muss vom Arzt, also der Tod muss vom Arzt festgestellt werden. Das ist in jedem Fall so. Also in jedem Todesfall so. Es ist eher ein bisschen, also das ist in jedem Fall so. Was ist, du hast jetzt gefragt, ist beim Sterbebett, ich tue die Sterbebegleitung machen, dann tue ich den Arzt aufbieten, wenn der Tod eintroffen ist, der Arzt kommt und dann kommt nachher der Bestatter ins Spiel.
Okay, das macht ihr auch in dem Fall.
Ja, nein, der Arzt aufbietet sich schon mehr die Familie. Ja. Oder wir sagen es eigentlich, wenn sie anrufen, was müssen machen, ist der Arzt da gewesen? Ah nein, dann tut bitte der Arzt aufbieten, wenn er da war, kommen wir näher ins Spiel. Es ist manchmal so ein kleiner Fall, wenn man jemanden tot daheim auffängt, ist natürlich das Thema Polizei, wo natürlich die ganzen Abklärungen kommen, wo gefragt wird. Also die Polizei wird dort involviert. Da geht es natürlich mehr darum, dass es ein natürlicher Todesfall darf sein und nicht etwa ein Mordfall am Schluss rauskommt. Also manchmal ist es so ein bisschen für Angehörige unangenehm, wenn man in eine Wohnung reinkommt oder die Türen ist geschlossen, man muss die Polizei aufbieten, was halt natürlich dann so ein bisschen unangenehm ist für die Familie, wo dann gefragt wird, ja, wann hat er das letzte Mal und wer hat alles Schlüssel und so Sachen. Aber auch dort muss einfach der Arzt den Tod feststellen und der Todeszeitpunkt auch unterschreiben.
Ja, das überlegt man sich gar nicht, oder?
Ja, ja.
hast du dein Trauergespräch gehabt und jetzt gehst du zurück ins Geschäft und dann, was passiert dort?
Im Geschäft sind wir als Bestatter auch verpflichtet, eine Meldung vom Todesfall auf dem Zivilstandesamt zu machen. Also der Tod muss auf dem Zivilstand... Der muss angemeldet werden und das wird natürlich entweder durch die Polizei oder durch ein Altersheim oder das Spital oder eben, wenn jemand daheim verstorben ist, durch einen Bestatter näher angemeldet auf dem Zivilstandesamt. Und im ersten Moment gibt es dann die amtliche Urkunde, also das ist eigentlich eine Bestätigung vor Anmeldung von einem Todesfall. Das ist dann das Dokument, das man braucht, für auf einem Friedhof eine Erdbestattung oder im Bestattungsamt abgeben, für eben die Erdbestattung oder eine Kremation zu veranlassen im Krematorium. Also es gibt eine Meldung auf das Zivilstandesamt, eine Bestellung durch den Auftrag von der Familie, die wir eine Todesurkunde bestellen. Das ist das amtliche Dokument, das die Familie braucht, für die privaten Sachen abzumelden vom Verstorbenen. Es kommt natürlich auf die Familie auch zu, dass man Versicherungen, Krankenkassen, Auto, Töff, das Telefon, allenfalls Steuern. Steuern ist dann über die Gemeinde natürlich. Meldung auf die Gemeinde tun wir auch machen. Also das tun wir Dienstleister der Familie. Also wir auch, das ist ein Formular, das wir haben, wo wir die Angaben vom Verstorbenen und zur Kontaktperson drauf tun. Und das mit den Steuern, das ist natürlich dann auch so über die Gemeinde überläuft. Also es ist dann auch so, wenn ein Vermögen da ist, ein gewisses Vermögen da ist, muss man dann auch einen Notar beiziehen bei einem Todesfall. In unserem Unternehmen tun wir dann so die privaten Sachen abmelden, so tun wir nicht Dienstleister, das tut wirklich die Familie selber machen. Aber das sicher auch ein Aufwand für die Familie, wo da ist, wo man sich vielleicht manchmal auch nicht bewusst ist. Vielleicht jemand, der ein bisschen vermögender ist, plötzlich Häuser vorkommen oder Wohnungen im Ausland und so. Also, das haben wir sicher auch schon erlebt, wo Familienanleute durch sind, dass Sachen vorkommen, die wir ja gar nicht gewusst haben. Ist natürlich auch das Gegenteil, kann auch passieren. Natürlich, wenn jemand verschuldet ist, und man sehr tut annehmen, tut man auch nicht nur das Vermögen annehmen, tut man auch die Schulden annehmen. Und das sind manchmal schon böse Erwachen, die da sind. Aber für das ist der Erbschaftsdienst da sicher auch und die Gemeinde, die die Hinterbliebenen da unterstützen, dass man sich da nicht ins Elend reitet.
Ja.
Also gibt es dann natürlich auch. Also
eine Wissenschaft für sich. Genau. Wahrscheinlich auch eine Podcast-Folge wert, um zu schauen, was da noch alles. Ja, mit dem sozialen Fußabdruck, den wir da in den sozialen Medien haben.
Genau, das ist natürlich auch ein Thema, wo die Abmeldungen, eben soziale Medien, Instagram, Facebook oder was es alles noch gibt, wo man sich vielleicht auch angemeldet hat und man sich muss abmelden oder kann abmelden, so viel man ist. Jetzt gibt es zu wenig informiert, da gibt es, glaube ich, auf Facebook jetzt so einen Link, wo man eben, wenn jemand verstorben ist.
Das ist neu, relativ,
ja. Genau, das ist relativ neu. Ja. Also, ich habe mich da jetzt auch noch ein bisschen zu wenig befasst, was das anbelangt, aber wäre jetzt die Frage bei mir noch nie aufgekommen, wie muss ich da vorgehen oder so. Aber,
also ich habe das gemacht, ich habe das auch gesehen, für die zuhören. Es gibt tatsächlich auf Facebook einen Link, wo man reinschreiben kann, wer das die Vollmacht bekommt, im Fall von einem Todesfall, dann die Profile zu löschen oder weiter zu bearbeiten, je nachdem, wie das jemand will.
Ja, so also danke, Kossi. Ich habe das gelernt heute noch.
Könnt ihr schauen, macht das, das ist also relativ wichtig.
Was ich selber schon erlebt habe, dass natürlich die Familie auf Facebook die Plattform auch nicht für wie eine Todesanzeige aufzugeben. Genau. Dass jemand verstorben ist, so natürlich Freunde und Bekannte oder eben bekannte Leute, die man gar nicht kennt hat oder nicht weiss, dass man ja verbunden ist mit denen, so näher informiert worden sind, dass er verstorben ist. Also hätte auch ein bisschen auch Positives natürlich, dass man auch so kann informieren kann. Sage ich jetzt, beziehe mich jetzt zu meinem Bruder, oder? Und er verstirbt, ich kenne ja dem sein Umfeld ein klein, aber was er denn wirklich alles noch kennt hat und gehabt hat, ist halt die Augen manchmal schon schwierig. Ja,
ich denke, die Todesanzeige in der Zeitung hat nicht mehr den Stellenwert wie auch schon, oder?
Ja, also es gibt sicher Generationen oder Leute, die sicher eher täglich halt die Zeitung schauen. Aber ja, es muss, wenn man jemanden ansprechen will, muss dann diese Person natürlich auch in die Zeitung geschaut haben. Für das auch festgestellt habe, dass jetzt der verstorben ist. Genau. Also, der Stellenwert, die Zeitungsinserat ist sicher immer noch da und ist sicher ein gutes Ding, Medium für zu informieren, wer verstorben ist. Das auf jeden Fall. Also, es ist ja auch nicht nur, du jetzt vielleicht ein Satzbeispiel machen, du kennst mich jetzt quasi, du jetzt, mein Vater stirbt und du jetzt eine Todesanzeige in die Zeitung, du liest jetzt dort Bögli, kein Begriff, und lese dann die Auflistung von der Trauernden, mein Name, macht genau, das Bögli klar, okay, ich kann jetzt den Bezug so machen. Also die Information in der Zeitung oder eben die Todesanzeige ist ja auch nicht nur immer, es ist auch eine Information für die Hinterbliebenen gegen uns, oder? Dass vielleicht der Nachbar sagt, du, es tut mir leid, dass dein Vater gestorben ist. Und nicht zwei Tage irgendwie, ja, wie geht es eigentlich dem Vater? Also, siehst du, was ich meine?
Genau.
Was ich raus will, oder? Also, die Information ist sicher immer noch gut in den Medien, auf alle Fälle. Das soll so bleiben, finde ich persönlich. Ausser der Kreis schließt sich vielleicht im Alter, also nicht vielleicht, im Alter schließt sich ja der Kreis, weil der Freundeskreis wird ja auch kleiner.
Stimmt, vorausgesetzt, der, wir werden so alt.
Ja. Genau, ja. Das hat dann das Alter dann auch eine Bedingung, oder, wo man muss sagen, ja, wir können jetzt auf das verzichten. Also, die fünf Leute, die sie noch kennt haben, wenn wir so informieren oder Nachbar XY, der weiss, dass mein Vater noch da ist, kann ich auch so informieren. Genau. Also, es ist auch nicht immer die Pflicht, die Zeitung zu kaufen. Also, es ist auch keine Pflicht, dass man eine Todesanzeige schaut. Also, es ist wirklich jedem freigestellt. Und vielleicht in kleineren Regionen hier im Seeland gegenüber gibt es so, Arberg ist so ein Beispiel, wo man zum Beispiel einen Aushang kann machen kann. Die Gemeinde Lies bietet das auch an. Ein Schaukasten, wo sie die Aushang machen, wo sie gegenüber der Gemeinde informieren, wer verstorben ist. Okay. Aber das ist auch auf Wunsch, das ist auch keine Pflicht. Also, wenn man das verzichten will, müssen wir das nicht machen.
Ein sang- und klangloser Abgang, oder?
Das
wenn jemand niemand nicht will,
das... Das erlebt man schon.
Das glaube ich, ja.
Das erlebt man schon. Ich darf gerade sagen, ich habe von letztem Jahr dürfen wieder erleben, wo ganz am Anfang angesprochen, das Trautgespräch, das hat auch nie stattgefunden. Da hat es einfach geheißen, geht meinen Schwiegervater holen und bringt nach der Kremation die Urne heim. Und das stimmt
erledigt,
für mich.
Ja.
Genau, das stimmt für mich auch. Und was sie nähren, wie sie Abschied nehmen, das muss ja für sie stimmen. Die Hinterbliebenen. Genau. Es war zwar der Wunsch vom Verstorbenen, dass man, wie du es vorhin gesagt hast, eben im Stillen, er will im Stillen gehen. Ja. Er ist im Stillen gekommen und er will im Stillen gehen. Voilà.
Muss man verstehen, ja.
Das muss man verstehen, muss man akzeptieren. Muss Wünsche von den Verstorbenen respektieren. Also,
unbedingt.
Finde ich nicht, also, dass man das so respektieren soll, aber am Schluss so gleich auch für die Hinterbliebenen auch natürlich auch stimmen. Also, ich jetzt zum Beispiel jemanden gewünscht hätte, ich wollte jetzt meine Asche nach meinem Tod ins Ausland. Das ist jetzt jemand, der vielleicht jung verstorben ist, Mutter und Vater sind noch da. Dass man da vielleicht eine Zwischenlösung muss finden muss. Dass die Eltern auch ein Plätzchen haben, wo sie für ihn gedenken können. Muss man manchmal einen Kompromiss finden.
Kann ich verstehen. Trauer ist ja aus einem philosophischen Standpunkt her etwas sehr Egoistisches, oder? Er fehlt ja, wir fehlen nicht dem Verstorbenen, fehlt uns.
Genau, der Hinterbliebenen,
einfach nur traurig, weil wir die Zeit mit ihm nicht mehr verbringen können. Also sehr egoistisch motiviert. Das vergisst man manchmal.
Ja, das ist so. Ja. Also eben muss einfach manchmal, eben Wünsche natürlich sicher, die man hatte, manchmal auch ein bisschen an die Hinterbliebenen gedenken. Dort ist natürlich eher ein Thema, natürlich in einem jungen Alter, jemand muss sterben bei einem Unfall oder halt ja, sehr unverhofft krank geworden ist, ein Herzversagen oder wie auch immer. Ja, dann ist halt dort manchmal ein bisschen das Thema, dass eben das Mami, die sagt, ja, ich habe meinen Sohn nicht können überleben oder
ja.
Also,
ja, oder ja, Familie, kleine Kinder, was auch immer. Zone, sie, also. Selber auch schon müssen erleben, so Geschichten.
Ja, ja. Voilà, eben.
Und man dann froh ist, wenn man mal darüber geredet hat.
Genau, oder? Und das ist jetzt halt vielleicht, ich als Bestatter kann natürlich jedem ein bisschen auf den Weg geben, dass man zu Lebzeiten, der Tod soll kein Tabu sein.
Darum hocken wir ja jetzt hier, genau.
Nein, das tut natürlich, ich sage jetzt, auch wenn man darüber geredet hat, dir sehr viel auch erleichtern, wenn der Fall eintrifft, dass jetzt der Bestatter muss kommen und der will jetzt Sachen wissen von uns, dass man ihm auch sagen kann, der hat das so gewünscht gehabt, das stimmt für uns so. Dass jetzt die Urne auf den Friedhof geht, auf das Gemeinschaftsgrab, oder dass man es jetzt in Segen lehren oder bei uns daheim auf das private Grundstück nehmen, also, oder in den Wald gehen verstreuen, oder es war verbunden mit Thailand, dass man die Asche dort runter bringen und man nicht eigentlich, sagen Sie jetzt so, vor den Kopf gestossen ist und der Bestatter kommt und sagt, ja, reden wir von einer Erdbestattung oder von einer Kremation, und da hocken fünf Leute da und ja, was machen wir jetzt? Oder? Also, das erleben wir natürlich auch. Und darum soll es ja auch kein Tabu sein, dass man kann sagen, du, meine Mutter oder mein Vater oder mein Partner oder meine Partnerin hat das so gewünscht gehabt. Und wir können so auf dem aufbauen.
Es ist ja nichts so sicher im Leben, wie dass der Fall wird eintreten. Das hat es noch keiner überlebt.
Nein, das ist so. Also, ja, das ist das Natürlichste. Also, wir kommen irgendwann auf die Erde und werden irgendwann die Erde in einem Alter verlassen. Und ja, es gehört dazu, wie auf die Welt kommen. Oder wie soll ich sagen, es gehört dazu, wie wir mit Freunden zusammen sein und ein Bierchen trinken, mit Freunden schöne Momente teilen, kommt halt eben einfach der Moment, der Tod ist einfach da. Und es soll kein Tabu sein, wir sollen ihn nicht verdrängen, der kommt einfach.
Ist so, das Leben ist endlich, oder?
Ja,
das
genau. Ist,
das sehe ich auch so. Ich möchte gerne noch eins ein bisschen auf den Job an sich zurückkommen, auf den Beruf. Wir sind irgendwo abgeschweift wo du zurück in die Firma kommst und das Administrative machst. Irgendwann wirst du wahrscheinlich der Verstorbene, ich sage jetzt, in einem Spital, in einem Altersheim, daheim, in einem gerichtsmedizinischen vielleicht sogar, genau, oder so,
ja, VVO, ja.
Gehen holen. Und was passiert dann mit dem?
Also was sicher passiert, je nach Situation, tun wir den Leichnam waschen, einkleiden. Dort empfehlen wir viel, empfehlen, dass wir das etwas anlegen, wo der Verstorbene auch gerne nicht hin kann. Also jemand, der lieber im Trainer rumläuft, nicht unbedingt müssen in eine Schale reinpressen und eine Krawatte. Also wir wirklich Empfehlung abgeben, dass man etwas Privates anlegen, wo man gerne nicht hin kann. Und dann tun wir den Verstorbenen in einen Sarg einbetten. Mhm. Und dann, je nach Wunsch, gibt es noch eine Aufbahrung. Meistens ist die Aufbahrung in einer Aufbahrungshalle. Also in den meisten Gemeinden, grösseren Gemeinden, hat es dann eine Aufbahrungsräumlichkeit, genau, wo die Angehörigen in den nächsten 3-4 Tagen Abschied nehmen vom Verstorbenen. Das ist eigentlich der nächste Schritt, der passiert. Mhm. Wo wir mit dem Verstorbenen selber in Kontakt kommen, ist eigentlich, wenn wir ihn holen am Todesort, ihn präparieren. Also präparieren heisst für uns waschen, schön anlegen und würde von ihm eine Sargtür einbetten, für auf den letzten Weg eigentlich
auch. Also das heisst auch strählen, schminken, rasieren unter Umständen.
Unter Umständen, klar, wir tun nicht jemanden rasieren, der immer einen Bart hat.
Ja, klar,
logisch. Dann sie die Stäuzchen sehen, das leben natürlich. Genau. Nein, aber wir tun natürlich auf Wunsch von den Angehörigen, wie du gesagt hast, ja, natürlich auch rasieren, wenn das der Fall wird. Strählen, das auch. Schminken, wenn es muss sein. Teils Verletzungen, die man probiert abzudecken oder abzuschminken. Wir persönlich oder bei uns im Unternehmen haben wir die Ausbildung nicht oder die Fähigkeit, wo wir eine verstorbene Person herrichten können, die verunstaltet worden ist durch einen Unfall. Da kommen natürlich Präparatoren ins Spiel, die wir aufbieten können. Das ist natürlich immer ein bisschen im Gespräch, wo man ein bisschen rausspüren muss mit den Angehörigen. Man lädt lieber den Verstorbenen so wird die Erinnerung behalten, wie man ihn zu Lebzeit auch gesehen hat, als dass man, ja, ich bin jetzt gerade so direkt, oder sage das so direkt, dass ich jemanden präpariert vor mir habe, wo vielleicht das Gesicht entstellt worden ist, wo man mit Wachs und Schminke hat müssen wegmachen anhand von einem Fötterchen, dass man ihn wieder erkennen könnte.
Dort. Das sind auch die, ich habe mir das aufgeschrieben, Humanpräparatoren.
Genau. Also, das ist natürlich eben, das ist eine Ausbildung, wo oder gibt andere, die Fähigkeit natürlich auch haben. Ich sage, es ist ja noch Menge Künstler geworden, oder? Ich meine, Steinbildhauer oder was auch immer, genau, ist ja auch Künstler, die hast die Fähigkeit, das zu machen. Aber dort musst du dir immer gut im Gespräch überlegen, behalte ich lieber jemanden so in Erinnerung, oder? Möchte ich dort wirklich Abschied nehmen. Manchmal kommt halt die Empfehlung, dass man vielleicht das halt den Abschied am geschlossenen Sarg oder wenn es halt das Gesicht verstellt ist, dass man vielleicht nur einen Hang rausschauen lassen und das Gesicht abdecken, so tut den Abschied nehmen. Mhm. Aber das ist sehr unterschiedlich natürlich von den Angehörigen, wie man damit auch umgehen kann. Also, wenn das gewünscht ist, tut man das den Leuten ermöglichen, so gut wie möglich, natürlich.
Seit Seid ihr da immer alleine, wenn ihr jemanden zu Weg macht? Oder gibt es das auch, dass Verwandte oder nahe Leute dabei sein wollen, wenn man das letzte Mal anlegt? Oder
sehr so? Unterschiedlich. Also, das beim Anlegen und beim Einbetten in den Sarg ist das eigentlich schon so, dass man das zweite Höchstes machen. Es gibt sehr viele Angehörige, die gerne wollen, auch die letzte Ehre oder das letzte Geleit, das man in jemanden einkleidet, die Angehörigen dabei sind und das so gerne machen auf alle Fälle. Also das erleben wir schon. Ja. Oder sogar einfach, wenn wir herkommen, sie ihn sogar schon selber eingekleidet haben. In einem Altersheim sind das natürlich die Pflegenden, die das machen. Im Spital ist es eher weniger der Fall, wo Angehörige dabei sind. Und wenn es natürlich gewünscht ist, dürfen die Angehörigen die Begleitung natürlich auch machen.
Wie ist denn das, jetzt, wenn man ein bisschen Süden geht, wo es wärmer ist, dann ist ja manchmal eine Beerdigung innerhalb von 24 Stunden, weil es einfach die natürlichen Gegebenheiten eine Verwesung enorm viel schneller lassen, stattfinden als bei uns. Und gleich, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es irgendwie nach 4 Stunden fängt es an. Dass wir dem natürlichen Zerfall ausgesetzt sind. Jetzt geistert ja da immer so die Geschichte um, dass wir einbalsamiert werden, dass irgendwie über die Venen wir mit Alkohol gefüllt werden oder was auch immer. Was ist der dran? Oder kommt das gar nie zum Einsatz? So die?
Also in meinen 13 Jahren habe ich das nie erlebt, dass wir das Einbalsamieren gemacht haben oder gewünscht waren. Ausser das ist eben ein religiöser Hintergrund oder ein ritueller Hintergrund. Und dann tut das meistens die Familie selber machen. Das mit dem Austausch, also das Blut absaugen und so, hätte ich selber auch noch nie erlebt, wäre auch noch nie gewünscht worden. Bei uns, vielleicht die 24 Stunden, die du angesprochen hast, gerade in der Erde oder eben kremiert werden, bei uns in der Schweiz ist es so, von der Gesetzgebung her, dass eine Kremation oder eine Erdbestattung erst nach 48 Stunden darf stattfinden. Das hat schon vom Gesetz her so geschrieben. Also in den ersten 48 Stunden kann hier keine Beerdigung oder eine Kremation stattfinden. Also erst am dritten Tag eigentlich.
Und der Grund?
Der Grund, das ist ein rechtlicher Grund einfach. Okay.
Also es ist nicht so, dass man Angst hat, dass dir plötzlich noch ein Sarg klopft und dann niemand
geht. Also, die erscheint tot, da werden wir natürlich schon auch immer wieder konfrontiert oder gefragt oder so. In der heutigen Zeit würde ich behaupten, dass es das nicht mehr gibt. Also mit der medizinischen Technik, die wir haben, dass da jemand scheint tot ist, würde ich eher als unwahrscheinlich gesehen, aber das ist natürlich auch wieder wie meinem Job oder so, und ich sage, ja, nein, das gibt es nicht, also der scheint tot, nein, also von meiner Seite her.
In der Schweiz nicht,
ja, mal, ich sage, ja, okay, bleiben wir in der Schweiz in dem Fall, in der Schweiz nicht. Jetzt kommt mir gerade etwas in Sinn, oder, auf Französisch ist, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, Coquemoch. Der Croque-Mort, der sagt man auf Französisch, sagen sie den Bestatter Croque-Mort. Und das Ding kommt her, das ist aber auch ein Ding, das irgendwo entstanden ist, dass der Bestatter den Toten, bevor sie sie ins Arg gelegt haben, nochmal in die Zehen gebissen haben, um zu schauen, ob sie reagieren. Also, darum kommt der Croque-Mort, ist auf Französisch kommt das her, so, aber... Wenn wir nochmal auf das zurückkommen, nein, also eben, vor allem noch die 48 Stunden, das hat sicher nicht wegen dem Scheinton zu tun, das hat sicher einfach rechtliche Hintergründe. Aber sage jetzt, wenn jemand, wenn ich nach 48 Stunden jemanden einbetten oder holen im Sterbeort, dass er am dritten Tag oder am vierten Tag in der Aufbahrungshalle oder im geschlossenen Sarg an die Echo klopft, sehe ich zu 99,99999 irgendetwas sehr unwahrscheinlich. Okay.
Also das berühmte Glöckli am Zehen gibt es nicht in dem Fall.
Also, dass das vielleicht früher gegeben hat und die Glöckli und dass das gegeben hat früher, das kann ich glauben, okay. aber in der heutigen Zeit ist das vorbei.
Gut. Und von dann an, wenn jetzt ist der Körper aufgebahrt, in einer Aufbahrungshalle auf dem Friedhof und jetzt steht die Beerdigung an und dort eigentlich noch der Deckel drauf und dann gibt es die Erdbestattung oder dann halt die Kremation.
Genau, also es ist so, wenn keine Aufbahrung gewünscht ist, tun wir eigentlich nach 48 Stunden die Sache in die Wege leiten, dass wir eine Überführung ins Krematorium machen. Das sind wir nicht dabei, das sind die Angestellten im Krematorium, die das veranlassen. Und wir können eigentlich am nächsten Tag die Urne oder die gefüllte Urne mit den sterblichen Überresten holen. Und ab diesem Zeitpunkt kann man dann der Familie oder also der Familie die Urne übergeben oder eben eine Urnenbeisetzung planen. Und der andere Fall wäre, wie du gesagt hast, der Sarg wird geschlossen und tut auf dem Friedhof eine Erdbestattung durchführen, wo der Sarg eine Erde übergeben wird. Mhm. Oder der Sarg, also der Leichnam mit dem Sarg eine Erde übergeben wird. Vielleicht kommt mir gerade so in den Sinn, also ein Sarg ist bei uns in der Schweiz immer ein Thema. Also es geht auf die lustige Art, also lustige Art und vielleicht ein bisschen falsch, also jemanden in den Teppich einwickeln und so ins Krematorium überführen oder in Erde übergeben, so, nein, ja. Das ist nicht möglich, also dürfen wir auch nicht und soll ja auch für den letzten Weg auch ein bisschen, soll ja würdevoll sein, ja. Aber eben, ich könnte nicht jemanden, der sagt, ja, ich habe hier eine spezielle Kartonkiste, die ich jetzt präpariert habe, mein Vater hat das so gewünscht, zum Kremieren, das geht nicht bei uns hier in der Region.
Aber der Sarg darf aussehen, wie er will. Ich erinnere mich jetzt gerade an die Frau vom Bollenhofer-Seelig, wo ja zum Teil sehr spezielle Kunstwerke von Särg macht.
Oder? Genau, also das sind ja schöne, also sie haben ja Tannenholzsärge, also naturbelassene Tannenholzsärge, die sie ja präpariert, also präpariert, was sie tut ihre Kunst oder tut verschönern. Wir tun natürlich immer ein bisschen empfehlen zur Kremation, natürlich eine Umwaldsliebe auch halt hier oder auch bei der Erdbestattung, dass man da nicht da verziert mit Plastik oder was auch immer, aber schlussendlich sind da keine Grenzen gesetzt, wie der Sarg aussieht eigentlich, ob das ein Mahagoniholz ist oder halt einfach eben ein Tannenholzsarg oder ein Papusarg, also von dort her ist das wirklich eine Wahl für Familie.
Ja.
In den meisten Fällen, ich nehme natürlich hier Bezug so auf unser Geschäft, wie es sich bei uns rum ist. Und wir empfehlen das natürlich eher schlicht zu machen. Auch wieder eine persönliche Meinung. Ich muss nicht beim Tod meinem Vater die Goldur mitgeben. Ich hätte zu Lebzeit zu ihm schauen können. Und nicht, wenn er gegangen ist, auf dem letzten Weg. Klar, soll es würdevoll sein, aber er hat nicht mehr davon, wenn ich das so mache. Aber item soll mir niemand etwas übernehmen. Also das ist wirklich eine
persönliche zitieren wir doch gerade nochmal den Bollenhofer. Oder? Gib mir Blumen, solange ich Freude kann haben und nicht erst dann, wenn ich zu Boden
gehen muss. Genau.
Also, kann ich 100% bin ich da bei dir.
Ja, also schön, freut mich. Nee, also, aber eben, wenn jemand den Wunsch hatte, also vielleicht auch bei einer Aufbahrung oder mitgeben, etwas ins Arg eichen, das kann man natürlich auch. Also, es darf eine Goldur sein, also das kann auch ein Goldköttel sein, aber es darf auch, wie ich es auch schon erlebt habe, ein Fliegendätscher sein. Also, ob es ein Päckchen Sigi ist, ein Päckchen Ketschgummi. In der Erdbestattung ist es noch ein bisschen mehr offen, kann man auch ein Bier mitgeben oder eine Flasche Wein. Zur Kremation sind wir da natürlich auch ein bisschen müssen wir auch ein bisschen schauen, oder sind auch verpflichtet, dass man nicht alles gerade mitverbrennen kann, aber das Blüstierli oder der Teddybär darf man natürlich schon auch mitgeben. Meistens sind es eigentlich Fotos, Briefe, letzte Brief oder so etwas, was man mitgibt.
Habe ich nicht gewusst, dass das gibt. Mir kommt jetzt gerade so, wenn du das erzählst, es gibt da so einen forensischen Anthroposoph, Mark Benecke, hat auch Podcasts übrigens. Er ist ja ein Koryphäe auf seinem Gebiet und er sagt immer, er will auf seinem Grabstein stehen, Mahlzeit. Weil er ja weiss, wie ich die Käfer dann zu Leib rücken. Es gibt auch noch so bei der Erdbestattung so der Spruch, jetzt kommen die Würmer, die zu arbeiten haben. Aber ich habe mal gehört, in dieser Teufel, wo wir begraben werden, hat es gar keine Würmer mehr.
Ja, das ist ein bisschen ein Thema, die Erdbestattung, Würmer und so. Also, ja. Für die Podcast-Loser, ich bin hier aus dem Seeland, das haben wir ja angesprochen, aus dem Seeland. Was haben wir hier für einen Boden? Wir haben sehr lehmigen Boden. Es ist so ein bisschen der Fall, wie du das angesprochen hast. In dieser Tiefe haben wir sehr wenige Friedhöfe hier im Seeland, wo der Wurm durchkommt. Mhm. Also, wir haben Friedhöfe, die man sogar schon hat aufgeschüttet, weil die Särge, die man erdbestattet hat, noch ganz waren, nach sogar fast 50 Jahren.
Also wirklich konserviert.
Genau, es ist durch den Lähmigboden schon fast eine Konservierung vom in dem Sarg der Leichnam da drin entsteht fast wie eine Konservierung. Also, das ist schon so. Spannend, ja. Ja, das ist schon noch so ein bisschen eine spannende Angelegenheit. Ich selber habe noch nie erlebt bei der Exhumation, also im Friedhof, wenn sie Gräber aufheben oder wenn das gewünscht worden ist, dass eine Exhumation stattfindet oder so. Was alles eigentlich nach so, ich sage jetzt, wir haben eine Grabtour von 25 Jahren, also gesetzlich 20, die meisten sind auf 25 Jahre, wo eine Grabtour läuft auf dem Friedhof, wenn das ein Reihengrab ist. Es gibt natürlich auch Wahlgräber, Familiengräber, die man kann verlängern kann. Wenn wir vom Reihengraben reden, gibt es dann die Aufhebung. Wenn von der Familie nichts Spezielles gewünscht worden ist, werden die Gräber einfach aufgehoben, der Stein kommt weg und dann wird Boden eben gemacht und Rasen gesät. Und dann bleibt das noch, je nach Größe vom Friedhof, einfach im Boden innen. Und dann kann es sein, dass nach 50, 75, 100 Jahren er wieder darauf bestattet wird.
Ja.
Sag es jetzt mal so, in 100 Jahren bin ich nicht da, ich weiß nicht, wie es ist. Und ich habe das noch nie erlebt. Oder? Also, da müssen wir vielleicht mal auch ein Thema für dich, Friedhofsgärtner, ansprechen, wo so Sachen dann antrifft. Natürlich, das ist ja so. Also,
das ist ein mögliches Thema, ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn es die Hörer informiert. Ja. Interessiert, würde ich sagen. Ja, das schaust du auch nicht schlecht, wenn du den Grani umsetzen plötzlich auf einer Fingerstrasse.
Ah ja, also eben, nein, so wird es ja sicher nicht der Fall sein. Du hast es ja angesprochen, ich bin mir ganz sicher, ich glaube, es sind 1,80, wo die Tiefe, die muss sein bei der Erdbestattung. Klar, dort eben ist der Friedhofsgärtner natürlich zuständig. Da haben wir als Bestatter eigentlich nichts zu tun. Oder der Gärtner halt, der beauftragt ist für den Friedhof, der zum Friedhof schaut, der das Grab macht. Also das Grab beim Granium-Setzen auf dem Friedhof oder wenn du als Angehöriger zu einem späteren Zeitpunkt das Grab selber bepflanzen musst du recht lochen, dass du zum Sarg kommst. Ja. Oder? Also von dort her, darum auch die Bestimmungen, dass eigentlich die 1,80 geboten muss. Ja. Okay. Oder ausgehoben worden wird, oder ja, wie auch immer.
Wie Bagger, ja.
Die heutige Zeit, ja, der meiste Ort ist es natürlich maschinell, dass das funktioniert. Also das ist so, es ist, ja. Das ist der Wandel der Zeit, ja. Oder? Also,
das braucht Hilfsmittel. Das,
genau, ja. Die Herren haben ja ihren Zeitdruck. Oder?
Also, vergisst immer, dass nebst allem Spirituellen und aller Trauer ist es einfach ein Handwerk. Oder?
Ja, genau.
Wir sind schon gut gegen das Ende wieder vom Podcast. Eins muss ich mich noch fragen. Es gibt all die Mythen aus Filmen und Storys und alles. Von Untoten, von Wiedergängern, das ist auch hier in Europa sehr verbreitet. All diese Geschichten. Hast du mal so etwas erlebt, wo du gedacht hast, ups, jetzt bin ich im falschen Film?
Nein, eigentlich nicht.
Nein. Hast du nie Schiss gehabt, dass jetzt da jemand die Augen auftut?
Nein. Nie so eine Konfrontation gehabt. Auch nicht irgendein, also jetzt persönlich in den Traum oder in der Nacht verwachen oder irgendetwas, nein, hätte ich nie irgendeine Begegnung gehabt, oder etwas, was mich beschäftigt. Klar gibt es Familie oder Todesfälle, die ich vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen als andere, wo vielleicht irgendwie vielleicht auf dein eigenes Umfeld oder so, wo die mitnehmen oder so. Aber dass ich, wie du jetzt das angesprochen hättest, da hätte ich selber nie erlebt. Oder? Also das überhaupt nicht. Und wenn ich da noch schnell etwas, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, was du gerade so ein bisschen erzählst, wo ich vielleicht auch gerade loswerden könnte, dass das so geklärt ist. Also, wir müssen, also der Bestatter tut keiner verstorbenen Person etwas brechen, für ins Bett. Das ist eine sogenannte Leichenstarre, die kommt. Und das darf man sich so ein bisschen vorstellen, wie bei einem Sportler oder wenn man einen Krampf hat, dann tut man lösen. Also das nennen wir das Mobilisieren und nicht das Brechen. Aha. Also der Mythos, der sonst so oft besteht, weil du den Mythos hast vorhin angesprochen, also dass wir da müssen Arme und Beine brechen, das ist überhaupt nicht der Fall. He? Also einfach vielleicht da noch...
Das ist noch gut, habe ich auch schon gehört, oder?
Das ist also nicht der Fall. Also das ist eine Leichenstarre, die kommt nach dem Todeszeitpunkt, das ist sehr unterschiedlich, und die geht aber auch wieder. Und wenn wir an dem Zeitpunkt, wenn die Leichenstarre da ist, ist eben das Mobilisieren. Und da wird alles wieder beweglich in dem Sinn.
Genau.
Also vom Mythos her. Also.
Ja, ich als gelehrter Metzger weiss das, dass zum Teil auch wieder löst.
Genau.
Aber finde ich eine gute Geschichte. Für mich sehr interessant. Ich konnte auch ein paar Sachen können. Für mich als geborene Gewundernase lösen, wo ich einfach nicht gewusst habe. Hat schon etwas, wo du noch loswerden willst, so als Abschluss für alle die, die sich mit dem Tod auseinandersetzen
müssen? Ja, also vielleicht das Ganze am Anfang angesprochen, aber das soll persönliche Meinung sein, aber es von meiner Seite her eine Empfehlung oder eine Erleichterung. Probier den Tod nicht als Tabu anzuschauen. Wir haben vorhin auch darüber gehabt. Das ist das Natürlichste, was dazugehört. Und ja, probier dich auch ein bisschen zu konfrontieren. Und ob das Freunde, Verwandte, Bekannte, deine Nächsten sind, es hilft dir, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Und das sehe ich, wenn in eine Trauerfamilie reinkomme, ob man darüber geredet hat und es eben ein Tabu war. Es erleichtert er nicht nur, eben, es ist nicht einfach, wenn jemand gegangen ist, aber wenn jemand gegangen ist und du zur Lebzeit, nur kurz, das muss nicht eine dreistündige Sitzung sein, wo da die zusammen austauschen oder so. Es ist schon nur wichtig, wenn jemand sagt, du, ich möchte nicht kremiert werden, ich möchte wirklich erdbestattet werden. Oder eben das Gegenteil, du, ich möchte kremiert werden und ich möchte eigentlich nicht auf dem Friedhof in diesem Reihengräbli sein. Die wird mich doch im Wald verstreuen, stimmt das für euch? Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist und eben der Bestatter da hockt und sagt, du, schau, grüß dich wohl, eben Kremation, Erdbestattung, ja, der Vater hat, die Mutter hat gewünscht gehabt, ich möchte gerne auf den See, ich möchte gerne auf das Gemeinschaftsgrab. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also, ja, voilà.
Ich kenne das. Aus meiner Familie, nicht als Familie, aber mit Leuten, die ein gewisses Alter hatten, dass man darüber geredet hat. Ich habe mich mit meinem Grossvater an ein Gespräch erinnern, auf dem Bänkli vor dem Haus, also fast wie im Film. Wo ich als junger Giel schockiert war, dass er mit mir über das redet. Wo er aber näher gestorben ist, bin ich nicht einmal mehr recht traurig gewesen, weil ich gewusst habe, dass es für ihn gestorben hat. Genau. Und wir waren so irgendwie im Reinen miteinander.
Ja, nein, das ist sicher. Es muss ja nicht unbedingt. Es kann auch irgendeine Geschichte sein, die näher auf den Weg geht, wenn ich dem mal gegangen bin. Vielleicht darauf auf den Weg geht, schau, dass du mit den Menschen zufrieden bist. Geh nicht mit jemandem im Krach auseinander.
Genau.
Ich habe mir mit dem immer, also, ich sage jetzt, der Grossvater erzählt dir das. Also, das ist etwas, was mir mein Grossvater hat auf den Weg gegeben. Probier, wenn du trennst von jemandem oder der Weg sich trennt, dass du im Frieden auseinandergehen kannst, dann könnt ihr auch im Frieden sterben. Und man muss dann nicht, wenn jemand im Grab ist, dem hätte ich noch Entschuldigung wert gewesen, oder wie auch immer. Also, das ist sicher auch ein Thema, oder? Eben, dass man darüber redet, über so Sachen, oder? Also, es muss nicht unbedingt nur sein, wie ich es vorhin als Beispiel gegeben habe, Kremation, Erdbestattung, einfach der Ablauf. Es kann auch sonst etwas sein, wo man über den Tod, wo man eben über den Tod hinaus auch vielleicht das Gespräch sucht, oder? Was das heisst, hier war mein Plätzchen, gewesen, wenn ich dann gegangen bin, kommt jemand hierher, oder ich bin immer gerne hier gewesen, und der dann dort gekommen ist, dann kannst du, weisst du, das Plätzchen gewesen, wo der Grossvater oder halt Best Friend auch gerne dort gehockt ist. Also,
so, das Lebensphilosophische, oder?
Genau.
Das ist das, was einem auch hilft für die hier geblieben
sind. Genau, genau.
Matt, du Bögli.
Ja.
Der Bestatter im Podcast. He? Es war sehr, sehr spannend gewesen. Ich sage dir, merci vielmals. Ich werde sicher die Betriebe in den Shownotes vermerken, für die, die schauen, wo das der Matt Bögli arbeitet. Dann könnt ihr das näher machen. Tut den Podcast abonnieren. Lasst 4 Sternchen dort, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr etwas wollt wissen oder wo weitergehend ist, könnt ihr eine E-Mail machen. Das findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage, merci vielmals, bist da gewesen.
Ja, merci dir.
Du hast so offen über so ein heikles Thema können reden.
Genau, aber ich bin natürlich eben täglich konfrontiert oder immer konfrontiert. Aber wie gesagt, das hat mich gefreut, dass ich kommen durfte. Jetzt gerade, wo du da hast gesagt hast, nachschauen, Internet und so. Der Familie ist hier im Seeland freigestellt, mit welchem Bestatter dass sie zusammenarbeiten. Mhm. Ob das im Spital der Todesfall ist, ob das ein nicht natürlicher Todesfall ist, ob das im Altersheim ist. Also, dir als Familie oder die Hinterbliebenen dürfen selber bestimmen, mit wem dass sie den letzten Gang oder mit wem dass sie, sage ich jetzt wieder, zusammenarbeiten. Ja. Aber,
keine Vorschriften.
Nein, das gibt es nicht. Also, wenn jemand sagt, wir müssen mit dem oder so, nein, es ist wirklich das ist ein freies Gewerbe hier. Ja, also hier im Seeland haben wir nicht irgendwie, der ist von dieser Straße bis zu dieser Straße zuständig und der hat die Ecke oder so. Also das ist wirklich sehr freigestellt. Da gibt's das kommt natürlich auch noch leider dazu. Da ist man manchmal eben auch, wenn es dort eintrifft und so, wer tun wir? Ja, und plötzlich, doch mal mit dem Kontakt gehabt. Es ist eben auch viel so, wenn man mit Freunden, also wenn man jemand draußen ist, dann lernt man neue Leute kennen. Was arbeitest du? Ich habe Bestatter. Und dann redet man genau, wie wir es jetzt hier haben, fast stundenlang drüber. Ja. Und dann ist der Abend vorbei und sagt, ich sollte eigentlich heimgehen. Wie heisst du eigentlich? Oder was bügelst du denn? Nein, ich muss jetzt gehen. Tschüss zusammen. Ja, genau. Nein, eben, das ist jedem freigestellt, mit wem dass man zusammen arbeitet. Merci, Cosi.
Merci auch. Hey. Danke für all die Inputs.
Ja, bitte. Alles Gute.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Podcast Bad Cat Cousin.